Erstmal wollte ich mich bedanken für die Leute, die mich bei den Brüdern, die mich heute eingeladen haben und die mir so die Chance gegeben haben, weiter an unserem Ziel zu arbeiten, nämlich diese Religion in Deutschland zu verbreiten. Ihr werdet vielleicht sagen, ja, wie verbreiten? Wir sind doch alle Muslime. Das stimmt, wir sind die meisten, glaube ich, zumindest was ich sehe. Ich denke, dass hier vielleicht sogar alle Muslime sind. Ansonsten, falls ihr nicht Muslime sind, hoffen wir, dass wir nach dem Vortrag alle Muslime sind. Inshallah. Aber das Problem ist, dass wir auch gerade kommen, um die muslimische Jugend oder auch Nicht-Jugend dazu zu bewegen, zu verstehen, dass der Islam nicht nur eine Religion ist von der Moschee und nicht nur eine Religion ist für ältere Leute oder nicht nur eine Religion ist, die man irgendwann mal anfängt zu praktizieren, wenn man kurz vorm Abnippeln ist, sondern dass es die Religion ist, auf die wir stolz sein müssen. Denn das Problem ist, egal ob ich in eine türkische Moschee gehe, obwohl das sowieso wieder so türkisch-marokkanische Moschee gibt es ja eigentlich nicht, aber ich sage mal, egal ob ich in eine Moschee gehe, wo die meisten Türken sind, oder wo die meisten Marokkaner sind, oder wo die meisten Tunesier sind, oder die meisten Ägypter sind, egal welche Nationalität, es gibt eine Krankheit, die sich in der Umma verbreitet hat. Ich sage jetzt nicht, dass jeder damit davon infiziert ist, aber das ist dieses Bewusstsein zu denken, dass die Religion etwas wäre, womit man später anfängt. Wenn ich mal 85 Jahre alt geworden bin, dann fahre ich zur Hadsch. So nach diesem Motto. Wie viele Leute hört ihr, die sagen, ja, ich fahre mal zur Hadsch? Wir reden heute nicht über Hadsch. Ich gebe das nur als ein Beispiel. Wie viele Leute hört man, die sagen, ja, wenn ich später mal groß bin, wenn ich später mal alt bin, dann mache ich dieses oder jenes. Dann fange ich an. Was bedeutet das? Und diese Einstellung gibt es überall. Was heißt das? Das heißt, du hast jetzt keine Lust, Allah zu dienen. Aber du musst wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich erschaffen, um ihm zu dienen. Nichts anderes. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ich habe Menschen und Jinn erschaffen, damit sie mir dienen. Für nichts anderes. لَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقًا وَلَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ Ich habe die nicht erschaffen, damit die mich versorgen, nicht damit die mich speisen, für nichts. Außer Ibadah, dass du ihm dienst. Den Lohn, den du hast, sind zweierlei Lohn. Ein diesseitiger Lohn, ein jenseitiger Lohn. Diesseitiger Lohn, wer auf dem Weg Allahs ist, der wird glücklich sein. Wer auf dem Weg, was, wo steht es im Koran? Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Wer Gutes tut, egal ob Mann, egal ob Frau, dem werden wir ein gutes Leben geben. Da wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, Herr Vogel, hören Sie mal, wie ist das hier? Meine Tante, mein Opa, mein so und so, und ich kenne die Muslime in dem Land so und so, die haben doch, wie geht's denen? Brüder und Schwester, das Glücklichsein im Leben lässt sich nicht an deinem Auto messen, ob du ein Ferrari fährst oder ob du ein Opel Corsa fährst oder ein Trabi oder irgendwas. Das Glücklichsein im Leben lässt sich nicht daran ermessen, wie viel Geld du auf dem Konto hast und was du für ein Haus hast. Glücklich sein ist etwas, was du im Herzen hast. Schau dir an, wie viele Menschen alles haben. In Anführungsstrichen alles. Geld, Frauen, Haus, dies, das, Familie und so weiter und so fort. Und am Ende hat er sich umgebracht. In Deutschland alle 48 Minuten Selbstmord. In Deutschland. Die zweite Weltmacht sozusagen Deutschland. Nach den USA. Weißt du das? Export-Weltmeister, Reise-Weltmeister. Die Deutschen, das ist das Volk, das am meisten reist. Ja, ist so. Frag mal jemanden, was ist was sind deine Hobbys? Dann sagen die ja Reisen beispielsweise. Du sagst so, boah, wenn ich reisen kann, mal nach Zypern, mal in die Malediven, mal nach Ägypten, mal dahin. Dann sagst du, Mensch, ich habe ein super Leben. Aber alle 48 Minuten Selbstmord. Warum? Weil glücklich sein ist das, was du im Herzen hast. Und glücklich sein hängt von zwei Faktoren ab. Welche sind das? Wie kommst du mit den guten Ereignissen klar und wie kommst du mit den schlechten Ereignissen klar? Jeder Mensch hat Höhen und Tiefen. Du bist gesund, du wirst krank. Du hast zum Beispiel, deine Zähne sind gesund, irgendwann hast du Zahnschmerzen. Wie ich jetzt zum Beispiel. Ja, deswegen kommen wir auf das Beispiel. Alhamdulillah. Ja, das heißt, du hast Höhen und Tiefen. Die Frage ist nicht nur, wie kommst du mit den Höhen klar, Die Frage ist auch, wie kommst du mit den Tiefen klar? Wie? Weil wenn jemand die Höhen hat, der sagt vielleicht, boah, mir geht's im Moment super. Aber was ist, wenn die Tiefe kommt? Was ist, wenn die Oma gestorben ist? Oder wenn die Katze platt gefahren worden ist vom Auto oder so? Dann sind alle am Heulen und am Durchdrehen. Aber der Muslim, was ist mit dem? Der Muslim, der ist immer standhaft. Warum? Weil er weiß, dass das Leben nur eine Probe ist. Sein Bewusstsein macht ihn in jeder Situation glücklich. Er weiß ganz genau, was sagt Allah? Alladhi khalaqa al-maut wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Der Leben und Tod erschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten bringt. Das ist so. Da wird einer fragen, ja warum denn? Hat er das nötig? Nein, muss er nicht. Allah hat dir das gegeben im Koran, was du brauchst. Brauchst du mehr? Du musst nur wissen, Allah hat dich erschaffen für eine Probe. Los, jetzt arbeite. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Machst die Probe richtig, kommst ins Paradies. Lebst du ein gutes Leben, kommst ins Paradies, am Ende noch zur Krönung. Machst es nicht, hast ein scheußliches Leben und gehst dann noch zur Krönung in die Hölle. Für alle Ewigkeit. So einfach ist das. Einfache Information kann jeder verstehen. Egal ob klein oder groß, dick oder dünn, Mann oder Frau, schlau oder dämlich. Jeder versteht es. Ganz einfach. Versteht jeder Mensch. Lebe für den allmächtigen Gott. Bumm, das ist deine Aufgabe. Und wenn du das machst, was kriegst du am Ende? Was kriegst du am Ende? Paradies. وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزٍ عَظِيمًا. Haben wir eben gesagt, den Vers. Wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Und der gewaltigste Gewinn ist, was? Dass am jüngsten Tag zu dir gesagt wird, اُدْخُلُهَا بِسَلَامٍ. Tret ihn in einen Paradiesgarten in Frieden. ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ. Dies ist der Tag der Ewigkeit. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَا دَيْنَا مَزِيدٍ. Dort gibt es für sie, was sie wollen. Und bei uns gibt es noch mehr. Das heißt, egal was du dir vorstellst, im Paradies gibt es mehr. Und Allah sagt in einem heiligen Hadith, إِنِّي عَدَدْتُ لِعِبَادِ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Ich habe vorbereitet für meine rechtschaffenen Diener, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Willst du das haben? Wallahi, Achi, wenn du heute einen fragst, ja, hättest du lieber einen Opel Manta oder hättest du lieber einen Ferrari? Ich würde sagen, ich hätte lieber einen Ferrari. Hättest du lieber eine Drei-Zimmer-Wohnung im Ghetto? Oder hättest du lieber eine Villa? Hättest du lieber ein Schiff? Oder hättest du lieber ein Paddelboot? Der wird zu dir sagen, ja, ich hätte lieber Reichtum. Bist du lieber gesund oder bist du lieber krank? Hast du lieber genug zu essen oder bist du lieber hungrig? Jeder wird ganz klar die Antwort geben. Dann frage ich dich, was willst du lieber haben am jüngsten Tag? مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم. Ja, was sagt er dort? Dort, Paradiesbeispiel ist, da gibt es Flüsse von Wasser, was nicht schade. Flüsse von Milch, wo die sich der Geschmack nicht ändert. Flüsse von Khamar, ja, im Jenseits erlaubt, der lecker ist. Flüsse von Honig. Und dort gibt es von allen Früchten. Und dann sagt er was? كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Ist der wie derjenige, der in der Hölle ist und dort heißes Wasser trinkt, dass der Magen platzt. Was ist die Alternative? Achi, jüngster Tag, Achi, guck mal, was du eintauchst. Du hast hier Islam praktizieren, stolz für deine Religion. Islam, das ist das, was dich glücklich macht. Wallahi, wo habe ich früher gelebt? Ich hier, hallo. Früher, Disco, Party, dies, das, einen auf cool gemacht, das ganze Programm. Weißt du was, mir war immer langweilig. Immer langweilig, immer, was machen wir heute? Ist der Montag gekommen, dann sagst du, boah ey, warte mal, bis wieder Samstag, Sonntag ist. Dann wartest du die ganze Woche, was machen wir heute? Haben wir, oh, nicht, dass wir heute schon wieder was vom Leben verpasst haben. Boah, die Uhr läuft aber langsam ab, ey. Jetzt bist du schon 18, 19, 20, boah, schon wieder ein Jahr vergangen. Boah, wie du verpasst alles vom Leben. Boah, Achi, seit ich Muslim geworden bin, keine Sekunde war es langweilig gewesen. Willst du Action haben? Ey, jetzt mal ganz ehrlich, willst du Action haben? Guck dir mal die Geschichten von Sahabern an, oder? Guck dir mal die Geschichten von Sahabern an. Ich frag dich ganz ehrlich, wenn du die Geschichten hörst von Sahabern, wie Bilal, wie Hamza bin Abdul Muttalib, wie Umar al-Khattab, wie Abu Bakr, ihr kennt die doch, oder? Ihr kennt diese Leute doch, oder? Ich denke, ihr kennt, oder kennt die jemand nicht, diese Leute? Wenn jemand die nicht kennt, wir erzählen was. Das sind Helden. Das sind Leute, die den Islam nach oben gebracht haben. Das sind Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran lobt. Warum? Warum? Hatten die zwei Köpfe, vier Augen, zwei Nasen? Nein. Warum? Weil die diejenigen sind, die die Religion von null an die Spitze gebracht haben. Weil die diejenigen sind, die die Religion in der Jahiliya, wo die Leute kleine Kinder verbuddelt haben, wo die Fawahish, die Schändlichkeit sich verbreitet haben, wo sie diese Religion gebracht haben. Kulu la ilaha illallah tuflihu. Sag la ilaha illallah, du wirst erfolgreich sein. Deswegen sind diese Leute die Leute, die Allah im Koran lobt. As-sabikun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Die Sabikun, die vorausgehalten von den Muhajirun und von den Ansar. Was sagt er dann? Wal-lazina tab'un bi ihsan. Radiallahu anhum radu'un. Und diejenigen, die in den guten Handeln folgen. Willst du zu denjenigen gehören, die in den guten Handeln folgen? Achi, du hast die Chance dazu. Weil diese Religion ist jetzt bei null. Ihr wisst, was ich damit meine. Ist nicht an der Spitze in der Weltherrschaft. Ist die wahre Religion. Aber es sind, ihr wisst selber, wovon ich rede. Und du kannst dafür sorgen, dass die Religion nach oben kommt, an die Spitze. Aber du musst was tun. Islam ist nicht langweilig. Langweilig ist das Leben da draußen, wallahi. Ich habe das Leben da draußen mitgemacht. Aber du musst wissen, was du tun kannst für Islam. Bruder, ich gebe euch einen Tipp. Bevor wir weitergehen, oder ich mache es nachher, erinnert mich an den Tipp, okay? Wir haben gesagt, du musst was für diese Religion tun. Kommen wir nochmal auf das Ziel. Das eigentliche Ziel ist das Paradies. Was haben wir eben gesagt? Dieser eine, der wird in der Hölle sein. Bruder, weißt du, was am jüngsten Tag passieren wird? Achi, wenn die Leute auferweckt werden, die werden es nicht glauben. Und dann wird der Song gelassen. Und dann kommen sie aus den Höllen, aus den Gräbern raus und eilen zu ihrem Herrn. Was sagen die? قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. Weh uns, wer hat uns von unseren Schlafgemächern aufgewacht? هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Dies ist, was der Allerbarmer versprochen hat, und die Gesandten haben die Wahrheit gesprochen. Wird passieren. Und was wird dann passieren? Achi, die Hölle wird herangebracht werden. يبصرونهم. Und die werden die Hölle sehen. Was wird passieren, wenn die Hölle sehen? Die Muslime, weißt du, was die sagen werden? Was die sagen werden? Die werden sagen, يَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِي يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِي. An dem Tag wird er sich loskaufen wollen mit seinen Kindern. Er sagt, hier, nimm meine Kinder. Ich habe in die Hölle mit denen. Nicht ich. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِي وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي. Und alle, die auf der Erde sind, der sagt, ab mit denen in die Hölle, Hauptsache ich werde gerettet. Der kann nicht sehen. Es ist zu viel. Das ist zu krass. Das ist zu extrem, die Hölle. Zu extrem. Was tauschen wir ein, Bruder, Schwester? Glückliches Leben im Diesseits und danach noch Paradies gegen Schrottleben im Diesseits und danach Hölle. Warum Schrottleben in dieser Zeit? Schau dir das Leben doch mal an. Schau dir doch mal die Leute an, die sich vom Islam abwandern. Drogensucht, Probleme mit der Frau, Probleme im Leben, Depressionen, das komplette Programm. Wer sich von meiner Rechtsleitung abwandt, was kriegt der für ein Leben? Sehen wir jeden Tag. Brauchst du nur mal rauszugehen. Ein fäustliches Leben sozusagen. Unterste Kategorie. Das tauschst du ein. Für was? Für nix. Dann, was noch? Was wird passieren? Achi, der Tag wird so schlimm sein. Wie willst du dich an diesem Tag hüten, wenn du ungläubig warst? Ein Tag, wo das Kind weiße Haare kriegt. Kannst du dir vorstellen, das Kind, das am jüngsten Tag, da kriegt ein Junge, der hat keine Sünde gemacht, weil der war nicht Mukellef gewesen, der war nicht Berle gewesen, der kriegt weiße Haare. Wie willst du sein, wenn du ungläubig warst? Und du hast die größte Sünde gemacht. Wie wollen wir sein, wenn wir nicht ungläubig waren? Alhamdulillah, möge Allah uns festigen. Aber wir haben Sünden gemacht, wenn das kleine Kind schon weiße Haare bekommt. Von diesem Schrecken. Wenn der Muslim sagt, ich will meine Kinder abgeben, ich will lieber, Hauptsache ich kann mich von der Hölle, weil er weiß, er kann diese Strafe nicht aushalten. Kann er nicht. Kann er nicht. Was wird passieren? Die Leute werden vom Baum von Zakum essen. Was werdet ihr machen? Ihr Dalun, Mukadhibun, die werden vom Zakum-Baum essen. Wie? Die werden davon richtig reinhauen. Und der Prophet sagt, dass ein Tropfen Zakum, wenn der auf die Welt kommt, sinngemäß, wird die ganze Ma'isha kaputt machen. So. Weißt du, ob ich das giftig nennen soll? Ja, kannst du dir vorstellen? Ein Tropfen. Und der wird da so von essen. Und danach, was werden die danach machen? Danach werden die kochen, heißes Wasser trinken. Subhanallah, stell dir mal vor, guck dir mal wirklich an. Warum erwähne ich das? Damit wir uns bewusst werden, worum es geht. Geh heute mal nach Hause und schau mal in den Ofen rein. Wenn deine Mutter am Kochen ist, schau mal in das kochen, heiße Wasser rein. Darum geht es. Es geht um, willst du das, stell dir mal vor, du musst das kochen, heiße Wasser trinken. Und vorher noch vom Baum Zakum. Und dann gibt es noch Fesseln und alles drum und dran. Das ist Paradies und Hölle. So, wenn wir das wissen, warum fange ich damit an? Warum fange ich damit heute an? Weil das ist das, womit der Prophet a.s. angefangen hat. Und was sagt Aisha radiallahu anhu? Wäre das erste gewesen, was herabgesagt wäre, lau edna awal ma unzim al Quran, la tashrabu khamar, okay, ma qalit. Ja, wenn das erste gewesen wäre, macht kein Sie, trinkt kein Alkohol, dann hätten die Menschen gesagt, la qalu nas, wallahi, la natruku al-khamar abada. Wir werden den Khamar niemals verlassen. Und wenn das erste gewesen wäre, macht kein Sina, die hätten gesagt, wir machen immer weiter. Wir werden immer weiter Sina machen. Aber was erst, was herabgesandt worden ist, dass man weiß, worum es geht. Es geht um Paradies und Hölle. Jetzt ist die Frage, wie kannst du dich retten? Wie kannst du dich retten? Jetzt kann man die Frage direkt, kann man direkt sagen, da komme ich nämlich jetzt drauf, wie kann man sich nicht retten? Wie bist du in Gefahr, weil ich habe jetzt gefragt, wir können fragen, wie kann man sich retten vor der Hölle? Und wir können die andere Frage stellen, wie geht man die große Gefahr ein, in die Hölle zu gehen? Dann fragen wir einfach mal, was hat die meisten Menschen dazu geführt, abzuirren, auf den Irrweg zu geraten? Was ist das? Das ist Unwissenheit. Unwissenheit, Jahl, ist manchmal eine Entschuldigung. Aber ist keine Entschuldigung für euch, kann ich euch direkt sagen. Für euch ist keine Entschuldigung. Soll ich sagen, warum? Weil ihr heute in der Moschee seid. Und für die, die in Iserlohn wohnen, ihr, vor allen Dingen die Marokkaner sind, ihr wisst gar nicht, wen ihr als Imam hier in der Moschee habt. Wenn ich hier wohnen würde in Iserlohn, wenn ich hier in Iserlohn wohnen würde, dann würde ich jeden Tag zu dem Imam gehen und würde bei dem Unterricht nehmen. Wollte ich euch nur mal nebenbei gesagt haben. Das heißt, was ihr machen müsst ist, ihr müsst Wissen bekommen. Wer kein Wissen hat, der ist für den Scheitan wie ein offenes Fußballtor. Der braucht nur den Ball reinzuschießen. Glaub es mir. Weil wenn du kein Wissen hast, du fällst in Bidda rein. Guck dir heute an, wie viele Menschen. Der macht irgendeine Bidda, der fängt an, die sitzen alle im Kreis und sind am Rülfen. Hu, 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 hu. Ja? Und er denkt, der hat was Gutes gemacht. Der denkt, der hat was Gutes. Der sagt, ich mach doch was Gutes, ich mach das doch für Allah. Der Nächste kommt, macht so hier. Sagt, ja, ist doch gut, was wir machen. Ja, der fällt ihm wieder rein. Glaub mir, der Satan lauert. Der Satan hat geschworen. لَأَكُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ مُسْتَقِيمٍ ثُمَّ لَأَتِيَنَّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَ مُشْرِكِينَ. Der hat gesagt, der Satan, ich werde den auf deinem geraden Weg auflauern, von vorn, von hinten, von rechts, von links. Und du wirst die meisten nicht dankbar finden. Das sagt er. Das sagt der Satan. Hör mal, der Satan, weißt du, wie viele Jahre der Erfahrung hat? Die Menschen, die ihre Zeit, seit dem ersten Menschen, der ist seit dem ersten Menschen da. Und er hat Soldaten ohne Ende. Menschen und Jinn hat er als Soldaten. كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوٍ شَيَاتِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. Genauso haben wir für jeden Propheten Satane bestimmt von den Menschen und den Jinn. Satane von den Menschen, Satane von den Jinn. Ohne Ende. Die begleiten dich dein ganzes Leben. Westwest, Ängste, Einflüsterungen. Die Frau auf der Straße. Beispielsweise. Alles Mögliche. Du hast Satan ohne Ende. Wie willst du die besiegen, wenn du kein Wissen hast? Der Prophet a.s. sagt, Man salaka tariqan yabtari fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wer einen Weg sucht, um Wissen zu erlangen von der Religion, dem wird Allah den Weg zum Paradies leicht machen. Und dann sagt er, وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِتَانُ فِي الْبَحْرِ. Und er sagt, der Alim, für den macht, ist die Gefahr, wer im Himmel ist und auf Erden, sogar so ein großer Fisch, der im Meer ist. Macht für ihn Istighfar, betet für ihn um Vergebung. Und dann sagt er, وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْكَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Und die Huld des Wissenden über den Unwissenden ist wie der Mond über die restlichen Himmelskörper in der Nacht. Der Mond, der Vollmond, der gibt dir Licht. So gibt der Alim den Leuten Licht. وَعِنَ الْعُلَمَا وَرَثَتُ الْأَنْبِيَا. Und die Wissenden von der Religion, das sind was? Das sind die Erben der Propheten. وَإِنَّ الْأَنْبِيَا لَمْ يُوَرِثُ دِرْهَمًا وَإِنَّ مَوْرَثُ الْعِلْمِ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَذٍ وَافِرٍ. Und die Propheten, die haben kein Dirham vererbt, sondern die haben Wissen vererbt. Und wer dieses Wissen nimmt, der hat einen gewaltigen Anteil genommen. Du hast die Chance. Bruder, viele Leute sagen heute, Mashallah, Pierre Vogel, super, Koran, dies, das, deutsche Kartoffel, ja, und macht so hin und her. Ja, verstehst du? Ach, ich bin seit 8 Jahren im Islam. Du bist jetzt noch klein, was meinst du, wenn du jetzt anfängst zu lernen hier? Und du kannst vielleicht schon Marokkanisch, das ist schon nahe zum Arabischen, du kommst doch viel weiter. In deinem Alter, du kannst jetzt vielleicht schon ein paar suchen, vielleicht kannst du einen Juz vom Koran auswendig. In deinem Alter, da habe ich doch gar nicht vom Islam geträumt, hör mal. Kannst du dir vorstellen? Achi, weißt du, wie viel du erreichen kannst? Achi, manche Leute, die sind große Imame in der Religion geworden, die haben mit 40 Jahren angefangen, den Islam zu lernen. Mit Talab al-Ilm. Ibn Husayma mit 40 Jahren. Ibn Hazm, ich glaube, in 28 oder 30 hat er angefangen. Der ist ein Imam von einer eigenen Rechtsschule geworden. Auch 40. Ibn Hazm auch mit 40, überleg mal. Er ist ein eigener Imam von einer Rechtsschule geworden, überleg mal. Auf jeden Fall im hohen Alter. Guck mal, du bist jetzt noch jung, weißt, was du machen kannst. Und weißt, was Yahya ibn Ma'in sagt? Wenn du diese Religion verteidigst, guck mal jetzt. Jetzt. Leute kommen und sagen, ja, warum ist Islam dies, warum ist Islam... Der Islam wurde noch nie so angegriffen wie jetzt, mit dieser Rasul Fikri. Ah, die Sunna, wer weiß, ob das stimmt, Koran und was... Was ist der Yahya ibn Ma'in sagt, das ist ein großer Gelehrter, der sagt, Adzibu an der Sunna, afdal min jihad fi sabilillah. Er sagt, die Verteidigung der Sunna ist besser als Jihad fi sabilillah. Das heißt, du kannst anfangen. Deswegen, macht mit dem Imam etwas aus, dass ihr etwas lernt. Dass ihr euch zweimal die Woche trefft, einmal die Woche, dann macht ihr zum Beispiel Fiqh. Wie betet man, wie fasst man? Alles das, was du lernst, gehst du nach Hause, gehst zu deinen Freunden, bringst ihnen das bei, was macht das Gebet ungültig? Wie muss man beten, wie muss man fasten und so weiter. Dann Akida. Dann lernt ihr, wie ist die Akida vom Islam? Ja? Warum soll man keine Glücksbringer anbringen? Ist verboten. Man ta'allaka tamimatan faqad ashrak. Wer ein Tamim, ein Glücksbringer anbringt, hat Schirk begangen, sagt der Prophet. Warum? Wer weiß warum? Ja, weil du sagst, guck mal, dieser Glücksbringer, der bringt mir Kraft. Kann dir nur Allah subhanahu wa ta'ala bringen. Allerdings, wer den anbringt und denkt, Allah gibt ihm durch diesen Dings Kraft, das ist kleiner Schirk. Es gibt kleiner Schirk und großer Schirk. Kann mir einer erklären, was kleiner und was großer Schirk ist? Kann mir das einer erklären? Nicht Schem. Kann einer erklären? Komm jetzt. Hände runter. Kann mir einer erklären? Erklären.
Also ich habe gehört, dass kleiner Schirk was mit Augendienerei zu tun hat.
Zum Beispiel, also Augendienerei heißt Ria auf Arabisch. Das ist eine Art von kleiner Schirk. Aber es gibt viele Arten von kleinen Schirk. Und ich meine, was der Unterschied jetzt ist, das ist richtig, was du sagst, zwischen kleinen Schirk und großen Schirk.
Beides ist Sünde.
Ja, beides ist Sünde, ist klar. Aber was ist der Unterschied in der Sünde? Ja. Ja. Ja, aber ich meine die, Jazakallahu khair, aber ich meine vom Ergebnis her.
Wenn,
genau, genau das ist es. Jazakallahu khair. Guck mal, der große Schirk, wenn du großen Schirk machst, der schmeißt dich aus dem Islam raus. Dann musst du wieder rein. Wenn du so stirbst mit großem Schirk, zum Beispiel eine Kuh schlachten für Sidi so und so, im Grab so und so, oder Tawaf machen ums Grab, oder verschiedene Etikat haben, ja. Dass man zum Beispiel glaubt, wie zum Beispiel im Christentum, dass Gott als Mensch auf die Welt gekommen ist. Ja, sein Schirk in Asma wa Sifat. Und Rububiyya auch eigentlich. Oder dass man glaubt, die Natur ist der Herrscher, ist der Schöpfer. Das ist alles großer Schirk. Allah sagt im Koran, ja, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt den Schirk nicht, aber vergibt was darunter ist, wie man will, Bruder, ja?
Ich wollte eigentlich feststellen, also wenn derjenige, der erzählt, dass die Natur hat alles erschaffen, der ist ja kein Schirk, das ist wieder und ist Kaffer.
Nein, es ist trotzdem auch eine Schirk, weil wenn er sagt, die Natur hat das erschaffen, ist das auch ein Kuffer und ein Schirk in der Rububiyya. Weil Tauhid Rububiyya bedeutet, dass Allah der einzige Schöpfer, Lenker, Herrscher ist. Und das ist gleichzeitig auch ein Kuffer. Weil das ist sowieso etwas, was was sowieso verwandt miteinander ist. Das heißt, diese Sache wird Allah nicht vergeben, wenn man mit dieser Sünde stirbt. Deswegen muss man wissen, was ist das? Deswegen muss man das lernen. Deswegen habe ich eben gesagt, guck mal, viele können das jetzt vielleicht nicht beantworten. Deswegen meine ich, dass es sehr wichtig ist, dass man lernt. Und wie gesagt, wenn ihr Marokkanisch könnt, der Imam kann Marokkanisch, er lernt doch jetzt Deutsch. Möge Allah ihm helfen, dass er das noch schneller lernt, dann kann er auch noch die ganzen anderen. Und, aber ihr könnt auch, die nicht Marokkaner sind, können ja kommen mit ihren Freunden, dass es übersetzt wird. Dann geht ihr ein Buch durch und so weiter. Was meint ihr? Macht mal 1, 2, 3 Jahre, macht das mal. Was meint ihr, was ihr dazugelernt habt? Wie viel Baraka in der Sache drin ist? Das ist ganz wichtig. Und natürlich nicht nur für die jüngeren Leute, auch für die älteren Leute. Es ist ganz wichtig, es ist nie zu spät. Ibn Khuzaima, wie gesagt, der ist mit 40 Jahren, hat er angefangen mit Talab al-Ilm. Der ist ein Imam, ein Muhaddith geworden. Überleg mal. Stell mal vor, was du noch erreichen kannst. Und guck mal heute, wir brauchen Leute, die Religion richtig praktizieren können. Hier, wir haben jetzt in verschiedenen Städten, haben wir solche Dawa-Stände. Guck mal. Da stehen in der Stadt solche Stände, wo Broschüren verteilt werden. Wo Leute dran vorbeikommen. Ja? Wo Sachen verteilt werden, wo die Leute Fragen stellen. Hier, du musst sein, wie das die Aufgabe der Propheten. Dass du irgendwo stehst, dass du was gelernt hast. Leute kommen, fragen dich nach dem Islam. Du kannst die Leute aufklären hier, beispielsweise. Und Alhamdulillah, das ist die Aufgabe, die Propheten übernommen haben. Der Prophet, a.s.w., der hat die Leute zu den Menschen geschickt. Mu'adh ibn Jabal hat den in Jemen geschickt. Wenn du in die Fußstapfen von deinen Vorbildern treten willst, dann versuche Wissen zu lernen und diese Religion zu verteidigen. Das ist ganz wichtig. Subhanallah. Das ist Pflicht für uns in der heutigen Situation. Dass ihr lernt. Und glaub mir eins, Bruder, glaub mir eins. Viele Leute, die wir sehen, seien wir ganz ehrlich, das Herz ist krank geworden. Und am jüngsten Tag, Allah sagt, يَوْمَ لَيَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ عَاتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Nur der Tag, jüngster Tag, wird dir kein Geld nützen, wenn dir keine Kinder nützen, nur wer zu Allah kommt, mit einem reinen Herz, mit einem gesunden Herz. Das Herz ist krank geworden, von was? Von diesen ganzen Viren. Welche Viren, meine ich? Die schlechten Taten, schlechte Worte, schlechte Blicke, schlechter Umgang, schlechte Gespräche. Die ganzen Sünden sind das, was das Herz krank gemacht hat. Rana ala kulubi mekanu yaksibun. Das, was sie getan haben, hat sich wie eine Krankheit auf ihr Herz gelegt. Wie Schmutz. Wenn das Herz krank ist, wenn das Herz kaputt ist, ja, wo willst du das reparieren? Wenn dein Auto kaputt ist, was machst du? Dann gehst du in die Werkstatt. Wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du zum Zahnarzt, oder? Gehst nicht zum Metzger, oder? Mit dem Zahn. So. Die Werkstatt für dein Herz im religiösen Sinne ist die Moschee. Komm in die Moschee. Nicht nur Freitagsgebet. Komm öfter hierhin. Macht etwas aus mit dem Imam, dass ihr etwas lernt. Dann nehmt euch ein Heft mit. Guck mal, zum Beispiel heute, wir waren in einem Unterricht. Keiner hat ein Heft mitgebracht. Ich, Alhamdulillah, ich bin hier, Alhamdulillah. Ist kein Problem. Brüder, ich will euch nicht beschimpfen oder so. Ich möchte nur verbessern. Weil ich bin hier nicht hingekommen zur Belustigung. Da kann ich zu Hause bleiben, kann ich mit meiner Frau Scherze machen. Sondern ich bin hier hingekommen, weil ich will was bei euch hinterlassen. Bruder, ich will, dass ich hier rausgehe aus der Moschee und ich will, dass ich nächstes Jahr hinkomme, dass die ganze Moschee rappelvoll ist und ihr alle so ein Bad habt, möchte ich. Oder so ist auch okay. Nein, aber ich möchte, dass sich was verändert. Ich möchte, dass ich nächstes Jahr hinkomme. Wir haben 20 Deutsche in Islam angenommen. Wer hat heute seine Freunde aus der Schule bekanntlich Bescheid gesagt? Vom Fußball. Wer hat die Bescheid gesagt? Wer hat die mitgebracht in die Moschee? Ja, ich meine nur. Als Beispiel. Ne? Ich meine nur, wer hat das gemacht? Leute. Wer macht sich Sorgen? Du bist jeden Tag mit irgendwelchen Leuten unterwegs, du musst dir Sorgen um die machen, dass die in der Hölle landen. Und das ist wirklich eine große Krankheit, Leute. Guck mal. Wir müssen Verantwortungsbewusstsein für unsere Religion haben. Ich habe einmal einen Tag der offenen Moschee gemacht, da treffe ich einen Bruder. Was ist hier los? Okay. Ich habe einmal einen Tag der offenen Moschee gemacht, einer Moschee. Da treffe ich jemanden, musst du dir mal vorstellen, ist ja egal, aus welchem Land der kam. Dann sage ich zu dem, ja, hör mal Bruder, was machst du und so am Wochenende hin und her, kreuz und quer? Sagt er, ja, ich fahre in den Urlaub. Nach Mallorca. Ich sage, nach Mallorca! Was macht denn der Muslim in Mallorca, ey? Ballermann 6 oder was? Eimer saufen oder wie? Auf jeden Fall, ja, ich fahre mit meiner Freundin nach Mallorca. Mit der Freundin nach Mallorca. Ein Muslim fährt mit seiner Freundin nach Mallorca, muss man sich mal vorstellen. Da denkst du, schlimmer kann es nicht mehr kommen, oder? Doch, es kann noch schlimmer kommen, noch viel schlimmer. Weißt du, was der dann zu mir sagt? Original mit trockenem Gesicht. Hat er gesagt, ja, du musst die mal in die Moschee bringen, Dauer, damit die zum Islam übertritt. Weißt du, was der Original zu mir sagt? Der hat nochmal echt eine Ohrfeige verdient gehabt. Ne? Da sagt er, ach ja, weißt du was? Ich will diese Person nicht heiraten. Wie bitte? Ich habe gesagt, boah, Achi, ich glaube jetzt gerade, wenn dir das Wort, was du gerade gesagt hast, ins Meer hineingefallen wäre, ich glaube, das Meer wäre verseucht gewesen. Das heißt, du sagst jetzt sozusagen, die soll ruhig in die Hölle gehen, oder was? Ich will die sowieso nicht heiraten, soll die ruhig in die Hölle gehen. Achi, wo sind wir gelandet? Kannst du dir das vorstellen, Achi? Was ist das für ein Armutszeugnis? Das ist unsere Einstellung. Das ist unser Problem. Das ist das Bewusstsein von der Religion. Aber wo kriegt dieser Mensch das richtige Bewusstsein von der Religion? In der Werkstatt fürs Herz, in der Moschee. Deswegen muss man was machen. Ihr müsst was organisieren. Mit den Jugendlichen. Kommt hier zusammen. Glaubt es mir, das ist ein Schutz für euch. Wenn ihr das nicht macht, wo wollt ihr hingehen? Wo wollt ihr hingehen? Auf der Straße stehen? Am Supermarkt oder was? Bei uns stehen die immer im Supermarkt. Ich gehe mal zum Supermarkt, da stehen die da. Ja, da kommt dann die eine Frau und die andere Frau. Ey, yeah, alles klar, Mann. Check. Ja, verstehst du, Achi? So kommst du nicht auf den geraden Weg. Achi, versuch was zu organisieren. Glaub mir, du wirst Spaß haben. Erzähl ein paar Geschichten von Sahabern. Guck mal, die Leute, guck mal. Man muss nur seine Zeit und seine Freizeit organisieren. Überleg, was ist nur eine Organisationssache? Überleg mal. Wie viele Leute gucken täglich mehrere Stunden Fernsehen? Fast jeder. Was guckt er sich an im Fernsehen? Irgendwelche Filme. James Bond oder keine Ahnung. Ja, wo dann wieder die Frau vorführt und hast nicht gesehen. Das heißt, der macht die ganze Zeit Sünde, weil er sich so einen beknackten Film anguckt. Warum? Der will Unterhaltung haben. Komm doch in die Moschee und erzähl was Geschichten über Sahaba. Hast du auch Unterhaltung? Und du hast noch Hassanat gesammelt, ohne Ende. Und Alhamdulillah, das müsst ihr machen. Und jetzt kommen wir zum Schlüssel für die ganze Sache. Zum Schlüssel für die ganze Sache. Ich will euch eine Frage stellen. Wenn ihr wüsstet, dass ihr in 2 Stunden sterbt, was würdet ihr machen? Wenn ihr wüsstet, dass ihr in 2 Stunden sterbt, was würdet ihr machen?
Nur noch beten, das kommt doch auch besser.
Nur noch beten. Es ist doch gar keine Gebetszeit.
Man nimmt seine Sachen, wo du musst mit da hin.
Inshallah. Taube machen. Also auf jeden Fall, wir sind uns alle einig, jeder würde versuchen, so viele gute Taten wie möglich zu machen. Oder würde einer sagen, ja, ich würde zu meiner Freundin fahren. Ich glaube, dann gehe ich lieber nach Hause. Ey. Oder würde jemand sagen, ja, ich will nochmal bei mir in die Kneipe gehen, mir einen trinken. Ja, da, und ob ihr es... Ja, aber ich glaube, ein Muslim kann sowas nicht sagen. Aber bei, auf jeden Fall, viele Leute würden sagen, so hat die ein Motto. Aber wer ein Muslim ist, ich glaube, der würde sagen, wenn ich noch 2 Stunden zu leben hätte, dann würde ich so viele gute Taten machen wie möglich. Am besten, wie der Bruder eben gesagt hat, also so sagt er sich, die ganze Zeit nur noch füllen mit guten Taten. Die ganze Zeit nur noch mit guten Taten füllen. Das wär, oder? Das wäre das Beste. Hat er eine andere Meinung? Ich glaube nicht. Jeder denkt sich, am besten diese 2 Stunden, die man noch hat, nur noch mit guten Taten füllen. Okay. Dann die nächste Frage. Wer von euch ist sicher, dass er noch in 2 Stunden lebt? Keiner. Keiner. Keiner ist sich sicher, dass er... Keiner kann sich sicher sein. Weil kann sein, dass jetzt hier ein Flugzeug abstürzt und in die Moschee reinknallt. Das ist alles schon passiert. Nicht unbedingt in der Moschee, aber in einem Gebäude. Kann sein, dass hier irgendwie eine Gasflasche explodiert oder dass eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hochgeht und dann sind wir alle weg vom Fenster. Kann sein, du fährst gleich nach Hause, da passiert ein Unfall, da kommt dir auf einmal ein LKW auf deiner Fahrbahn entgegen. Und dann bist du platt. Tot. Das heißt, keiner, der hier ist, hat eine Garantie, dass er in 2 Stunden noch lebt. Dann frage ich mich, warum versuchen wir nicht diese 2 Stunden so zu organisieren, dass wir nur gute Taten machen? Und unser ganzes Leben so zu organisieren. Jetzt wird jemand sagen, Abu Hamza, das ist zu schwer. Abu Hamza, das ist zu schwer. Ich kann nicht mein ganzes Leben nur gute Taten machen. Geht nicht. Wird man sagen, ist zu schwer. Und ich sage euch was, stimmt, das ist schwer. Aber man kann das organisieren. Wisst ihr wie? Indem ihr jede Tat, die ihr macht, mit der Absicht macht, für Allah. Wenn du arbeiten gehst, geh bewusst arbeiten mit der Absicht, Geld zu verdienen, um dieses Geld für islamische Zwecke oder für gute Zwecke zu spenden. Dann ist die Arbeit, die du verbringst, Ibadah. Guck mal. Weil du wirst sagen, ja, ich kann ja nicht die ganze Zeit beten und so weiter. Ja, stimmt, kannst du nicht. Brauchst auch mal zwischendurch, braucht man seine Ruhe, man muss schlafen. Wenn du schlafen gehst, mit der Absicht, am nächsten Tag fit zu sein, um Gott zu dienen, die ganze Nacht, wo du schläfst, Alhamdulillah, werden für dich inshallah gute Taten geschrieben. Inshallah. Dann hast du das gemacht. So, die Arbeit, wisst ihr was? Ich weiß es nicht, ich glaube Ibn Abbas oder Abu Darda. Die sagen, Talabul Halali Jihadun. Der sagt, das Halal zu fordern, das heißt, du könntest Haram Arbeit machen, das Halal, das ist ein Jihad, sagt er. Wa inna Allah yuhibbul abdul muhtarif. Und Allah liebt den Diener, der arbeitet. Ich habe das einmal, da kam so ein Bruder aus Togo, kam da vorbei. Ich sagte zu ihm, ja und, was machst du? Ja, sagt er, ich muss jetzt arbeiten, Nachtschicht und so weiter. War total deprimiert. Und, wie ist die Arbeit? Ja, boah, kein Bock, ne, immer da stehen. Weil der steht da, ich weiß nicht, was er für eine Arbeit macht. Der steht vielleicht da in der Schlange und ist dann irgendwie, vielleicht am Fließband am Arbeiten. Das ist doch total langweilig. Ich würde doch lieber in der Zeit zu Hause beten, Koran lesen, Dawa machen oder was weiß ich, irgendwas anderes machen. Ich habe zu ihm gesagt, weißt du was, Bruder, soll ich dich ein bisschen für die Arbeit motivieren? Ein Sahabi, Abu Dardar oder Ibn Abbas, ich habe es vergessen, der sagt, Talabul Halali Jihad. Das heißt, wenn du arbeiten gehst mit der Dings, alles was du machst, ist eine gute Tat. Sagt er, boah, weißt du was? Boah, ich habe jetzt richtig Lust, zur Arbeit zu gehen. Also nicht so, aber so sinngemäß. Er hat jetzt irgendwie gesagt, jetzt geht's mir wieder gut, jetzt bin ich wieder fit. Ja, ist alles eine Einstellungssache. Überleg mal, ist alles eine Einstellungssache. Wenn du lernst, wenn du in die Schule gehst, hast keinen Bock auf Schule. Sagst, Mensch. Geh in die Schule, um guten Abschluss zu bekommen. Geh in die Schule, um gute Noten zu schreiben, damit die Lehrerin sagt, Mensch, wir haben immer so viele Probleme mit den jugendlichen Ausländern. Aber das ist ein netter Kerl. Damit die einen guten Eindruck vom Islam kriegt. Warum ist der so nett? Warum ist der so vernünftig? Ja, wissen Sie, Frau Müller-Meyer-Schmitz, ich bete 5-mal am Tag. Sagt direkt, aha, das ist also der Unterschied.